Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich habe bewusst gefragt, ob ihr auch zugehört habt bei der Kindergeschichte, weil das der Einstieg in meine Predigt ist. Und zwar, Urlaub ist aufregend, Urlaubsreisen sind aufregend und schön. Und manchmal ist die Vorbereitung darauf das Schönste. Nicht wahr? Vielleicht habt ihr das schon erlebt. Da lesen wir Reisebücher, bestellen Prospekte. Wir frischen gegebenenfalls auch unsere Sprachkenntnisse ein wenig, damit wir ein paar Brocken sprechen können in dem Land, in dem wir uns befinden. Dann legen wir die Reisestrecke fest, wenn wir mit dem Auto fahren, holen uns wieder vielleicht vom ADAC eine Routenempfehlung und so weiter und so fort. Die Vorfreude ist manchmal die größte Freude. Nun stehen wir vor der größten Reise unseres Lebens. Es geht nicht für 2-3 Wochen in ein schönes Land, sondern es geht in die Ewigkeit. Ein ewiger Urlaub, sozusagen. Wir wandern aus. Trifft alles, was der Jonas machte und was ich gerade erwähnt, auch auf diese Reise zu? Nun, Koffer packen brauchen wir nicht. Wir könnten nichts dorthin mitnehmen, weil dort das Schönste für uns schon vorbereitet vorliegt. Aber wie intensiv bereiten wir uns darauf vor? Wie intensiv beschäftigen wir uns mit dem Reiseführer? Wir nennen ihn Bibel. Träumen wir nachts davon? Als Kind habe ich vor der Urlaubsreise geträumt, vor der Sommerurlaubsreise nach Madrid. Träumst du auch mal von der neuen Erde, von dem Ort, in dem wir für immer einziehen werden? Merkt man uns an, dass wir beim Kofferpacken sind? Im übertragenen Sinne natürlich. Bekommen wir Reisefieber, wenn wir daran denken, dass Jesus uns sehr bald abholen wird, um uns zu sich nach Hause zu bringen? Wie häufig singen, sagen, beten wir, Jesus kommt bald? Lösen diese Worte etwas in deinem Herzen aus? Oder lassen sie dich kalt? Weil wir sie schon so häufig gehört haben. Weil wir schon so lange darauf warten, dass diese Worte in Erfüllung gehen. Ich hoffe bei dieser Predigt, dass der Heilige Geist dir uns die Freude auf das Kommen Jesu vertieft, dass er in uns die Freude auf die neue Erde wieder entfacht, lebendig macht und lebendig hält. Ich werde in dieser Predigt nicht über Zeichen der Zeit sprechen, über Katastrophen, die wir in der Zukunft erwarten. Darüber wird genug gepredigt. Über das danach, über die neue Erde, habe ich selten, ich glaube nur einmal in meinem Leben, eine Predigt gehört. Ich weiß sehr genau, dass viele das Thema nicht mögen, weil sie sagen, ja, da ist die Gefahr der Spekulation so groß. Weiß ich. Deswegen ist diese Predigt ja sehr unvollkommen, denn es wird alles größer, besser und schöner sein, als wir es uns ausmalen könnten. Und darum werde ich mich bemühen, auf Wesentliches, auf biblisch Belegbares zu beschränken. Diese Predigt ist also nicht das letzte Wort, sondern nur vorläufig. Und bevor ich in die Predigt richtig einsteige, habe ich 2 Vorbemerkungen. Die erste, ich verrate euch, was normalerweise ein Prediger nie verraten wird. Ich habe diese Predigt hier schon gehalten. Und zwar vor 33 Jahren. Wer war dabei? Ganz wenige, nehme ich an. Am 30. Oktober 1992, das war im vergangenen Jahrhundert. Wie bitte? Könnte sein, aber diese Predigt war es sicher nicht. Und wisst ihr, warum sie trotzdem halte? Nicht nur, weil die wenigsten von euch sie kennen. Ich halte sie für mich, weil ich meine Freude auf das Kommen Jesu und was danach alles geschehen wird, ein wenig nachgelassen habe im Laufe der Zeit. Ich halte diese Predigt nicht nur für euch, sondern ganz egoistisch, auch für mich. Und zweite Vorbemerkung, ich habe noch nie eine Predigt einer Person gewidmet. Noch nie. Heute zum ersten Mal. Und wisst ihr, wem ich diese Predigt heute widme? Pablo Jiménez, der heute hier predigen sollte, aber nicht hier ist. Aber gestern Abend hat er mir eine WhatsApp geschickt. Bitte richte der Gemeinde meine herzlichen Grüße aus. Ich plane, bis Ende September zu kommen. Ich bewundere Pablo dafür, dass er diesen Dienst in der Ukraine macht, unter Gefährdung seines Lebens, um Menschen zu ermutigen und zu unterstützen. Und ich hoffe sehr, dass Gott ihn bewahrt und gut Ende September nach Hause kommt, worüber sich Svetlana hoffentlich freuen wird. Sollte euch die Predigt, ja, bitteschön. Ja. Das kannst du nachholen. Okay. Das Lied holst du bitte auch nach, wenn er wieder hier ist, ja? Als Begrüßungslied. Als Begrüßungslied. Dankeschön, Philipp. Ja, ich war dabei zu sagen, wenn euch die Predigt zu lang wird, oder ihr zu müde seid, am Ausgang neben dem Wasserspender ist eine schriftliche Fassung, etwas gekürzt von der Predigt, damit ihr nachlesen könnt, was ihr verpasst habt. Und wer es ganz ausführlich lesen will, dem empfehle ich dieses Buch hier von mir, Leben 3.0. 3.0 bedeutet das ewige Leben in der Ewigkeit. Also, wenn ihr es noch nicht habt oder noch nicht kennt, so viel ich weiß, sind im Verlag genügend und es hat nur ja, knapp 90 Seiten. Leben 3.0. Aber jetzt genug der Vorrede, jetzt steigen wir ein. Erstens, was geschieht, wenn Jesus wiederkommt? Die größte Familienzusammenführung aller Zeiten. Ich lese aus Matthäus Kapitel 24, wie Jesus das beschrieben hat und Matthäus niedergeschrieben hat. Matthäus 24, Vers 31. Und er, gemeint ist Christus, wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Könnt ihr euch die rührenden Szenen vorstellen? Engel bringen Kinder zu ihren Eltern, legen Babys auf den Arm ihrer Mütter. Engel führen Freunde, Geschwister und Ehepartner zusammen. Ich freue mich mit meinem Bruder und mit meiner Mutter, sie lebt leider nicht mehr, darauf, meinen Vater in die Arme zu schließen. Er starb bei einem Arbeitsunfall. Er war nur 34. Ich war 12. Es war ein harter Schlag für uns alle, besonders für seine junge Frau. Das habe ich erst viel später nachvollzogen. Aber wisst ihr, noch unerträglicher wäre es gewesen, wenn wir nicht schon damals diese Hoffnung gehabt hätten, ihn bei der Auferstehung wiederzubekommen. Und darum haben wir auf den spanischen Friedhof auf einer großen Grabplatte eingravieren lassen: Deine Frau und deine Kinder freuen sich auf das Wiedersehen am Auferstehungsmorgen. Wir haben das bewusst eingravieren lassen, damit jeder, der dort vorbeigeht, davon erfährt, von der Auferstehungshoffnung. Es wird an diesem Tag freudige Überraschungen geben. Zum Beispiel für viele Eltern, die jahrelang um die Bekehrung ihrer Kinder gebetet haben, scheinbar umsonst. Und nun sind sie doch da. Oder für Männer und Frauen, die bis zum Tod um die Bekehrung ihrer Ehepartner gebetet haben, ohne die Erfüllung ihrer Gebete zu erleben. Ich denke dabei an eine Oma, die 53 Jahre lang, 53, für ihren Mann betete, bis sie starb. Alles umsonst? Nein. Bei der Beerdigung fiel dieser alte Mann am Grab auf die Knie und vertraute sein Leben Jesus an. 53 Jahre lang gebetet. Als ich das las, war ich tief beschämt über diese Ausdauer. Ich habe mich gefragt: Eli, wie lange betest du regelmäßig und bewusst für einen Menschen? Danach habe ich eine Gebetsliste angelegt. Inzwischen sind 6 geworden und bestimmt über 200 Namen und Anliegen. Und ich versuche jeden Tag eine dieser Liste vor Gott vorzulegen, weil ich will es dieser Oma nachmachen. Weil ich glaube, Gebet verändert. Zuerst mich. Und wenn sich diese Menschen für dich beten, nicht gänzlich verschließen, wird der Heilige Geist auch bei ihnen etwas bewirken. Liebe Geschwister, ich bitte euch, gebt nicht auf, für Menschen zu beten. Erst die Ewigkeit wird in vielen Fällen zeigen, dass Beten niemals umsonst ist. Ich mache weiter. Es wird auch traurige Überraschungen geben. Nämlich dann, wenn wir Menschen nicht entdecken, mit denen wir dort fest gerechnet haben. Was für Gefühle und welche Verzweiflung mögen aufkommen, wenn man den geliebten gläubigen Partner oder Freund nicht findet. Herr, hier stimmt was nicht. Wir haben doch zusammen den Gottesdienst besucht und Antrag gemacht. Dir muss hier ein Fehler unterlaufen sein. Stellt euch vor, Jesus würde einfach sagen: Ist alles in Ordnung, vertraue doch meiner Gerechtigkeit, um dann zur Tagesordnung überzugehen. Ob uns diese Antwort genügen würde? Ob wir dann einfach so vergessen könnten? Ob nicht irgendwann doch noch Zweifel an Gottes Gerechtigkeit und Liebe aufkommen könnten? Nein, so handelt Gott nicht. Er könnte sich auf seine Allwissenheit und seine Gerechtigkeit berufen und unsere Gefühle ignorieren und unsere Fragen ebenso. Tut es aber nicht, sondern er geht liebevoll darauf ein. Ich weiß nicht, ob euch eine Stelle in Offenbarung 21 aufgefallen ist. Offenbarung 21, Vers 4. Ihr kennt sie auswendig. Da steht im zweiten Teil: Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Habt ihr euch nie darüber gewundert, dass von Tränen im Himmel die Rede ist? Was haben Tränen dort zu suchen? Sicher, in erster Linie ist gemeint, dass es nichts mehr geben wird, was Trauer und Leid auslöst. Doch zusätzlich könnten, Konjunktiv, könnten hier die wirklich letzten Tränen gemeint sein, die wir jemals geweint haben werden, nämlich dann, wenn wir dort geliebte Menschen vermissen. Wenn das zutreffe, dann ist es nicht so, dass Gott einfach einen Engel in Vertretung schickt, um uns zu trösten. Nein, Jesus selbst tröstet uns. Und ich stelle mir das so vor, er legt seine Hand auf unsere Schulter und trocknet mit seiner eigenen Hand unsere Tränen ab. Bevor er aber das tut, überzeugt er uns davon, dass seine Entscheidung richtig war. Wie tut er das? Während der 1000 Jahre. Wofür ist das Millennium? Wofür sind die 1000 Jahre da? In Offenbarung 20, Vers 6 steht diesbezüglich: Freuen dürfen sich die Auserwählten, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Der zweite Tod, der endgültige, kann ihnen nichts anhaben. Sie werden Gott und Christus als Priester dienen und jetzt kommst und 1000 Jahre lang mit Christus herrschen. Was soll denn das? Mit Christus herrschen, worüber und wieso? Im 1. Korinther Kapitel 6, Vers 2 gibt uns Paulus die Antwort. Nämlich, wisst ihr denn nicht, dass wir als Christen einmal über die Welt richten werden? Habt ihr eine Vorstellung davon, was das bedeutet? Richten? Als Beisitzer am Gericht teilzunehmen? Geht es vielleicht darum, dass wir mitbestimmen über die Verbrennungsdauer von Freunden kürzen wir sie, von Feinden verlängern wir sie? Nein, Gott öffnet den Erlösten seine Bücher und gibt ihnen Einblick in seine Gerichtsentscheidungen. Denn alle drei Phasen des Gerichts, vor der Wiederkunft, während der 1000 Jahre und danach, haben nur ein Ziel: allen Bewohnern des Universums restlos davon zu überzeugen, dass Gott beides ist, die vollkommene Liebe und die vollkommene Gerechtigkeit. Vor der Wiederkunft Jesu klärt Gott die Engel auf, denn sie sind nicht allwissend. Während der 1000 Jahre öffnet er seine Bücher für die Erlösten. Und unmittelbar vor dem Endgericht öffnet er seine Bücher und entfaltet den Erlösungsplan für die Gottlosen. Das heißt, Gott zeigt seinen Kindern, wie sehr er sich bemüht hat, diese Menschen, die auf zwei Hochzeiten tanzen wollten, von ihrer Gefangenschaft in der Sünde zu befreien. Es fließen Tränen, verständlicherweise. Aber gleichzeitig werden die Erlösten anschließend bekennen müssen: Herr, du hast recht. Mehr als du für ihn oder für sie getan hast, konntest du nicht tun. Du hast sie mit Liebe überschüttet, aber sie haben nicht gewollt. Und dann trocknet Jesus uns die Tränen. Und so stelle ich mir vor, im selben Augenblick radiert er aus unserem Gedächtnis die Erinnerung daran, dass es diese Menschen in unserem Leben gegeben hat. Aber vorher beseitigt er jeglichen möglichen Zweifel und beweist uns seine Liebe und Gerechtigkeit. Darum werden die Erlösten am Ende singen können: Deine gerechten Taten sind nun für alle offenbar geworden. Um die Sache mit der dritten Phase des Gerichtes auch noch zu erwähnen, das Gericht für die Gottlosen. Ich stelle es mir so vor, dass auf einer riesigen Leinwand der Erlösungsplan läuft. Und in der ersten Reihe dieses Theaters, dieser Kinovorführung, sitzt Satan, sitzen seine Engel, sitzt ein Hitler und so weiter und so fort. Und wenn Gott diesen Erlösungsplan zu Ende vorgeführt hat, dann werden diese Menschen alle, angefangen in der ersten Reihe, auf die Knie fallen. Philipper 2. Alle unter der Erde, die sind jetzt auferstanden, über der Erde werden niederfallen und bekennen, dass Gott gerecht und liebevoll ist. Das werden sie bekennen müssen, aber nicht richtig dran glauben, denn gleich danach wird Satan aufstehen und sagen: Da die himmlische Stadt kommt, lass uns sie erobern. Und in diesem Augenblick wird Feuer vom Himmel fallen und die endgültig vernichten. Das ist die dritte, die Endphase des Gerichts. Wie gesagt, mehr könnt ihr oder ausführlicher in dem Buch nachlesen. Machen wir weiter, sonst werden wir heute nicht fertig. Die größte Familienzusammenführung aller Zeiten geht weiter mit dem Kennenlernen aller, die zur Familie Gottes gehören. Zum Beispiel unseren Schutzengel. Wir werden große Augen aufmachen, wenn der uns erzählt, was er alles mit uns erlebt hat. Die Autofahrer unter euch kennen das. Du fährst 140 auf der Autobahn und der Vordermann ist ja noch zu langsam und du willst überholen. Und in dem Augenblick, wo du zum Überholen ansetzt, hält dich etwas zurück. Du bleibst auf der Spur und da rast einer vielleicht mit 180 an dir vorbei. Habt ihr das schon erlebt? Ich schon. Und in diesem Augenblick denkst du, was wäre jetzt beinahe passiert? Wer hat mich zurückgehalten? Mein Schutzengel. Bestimmt. Und der wird uns Geschichten erzählen. Wir werden nur staunen. Das Kennenlernen geht weiter. Der Menschen, die, ohne dass wir es wussten, durch uns zu Jesus fanden. Dann wird jemand zu dir kommen und wird sagen: Ich möchte mich bei dir bedanken, dass ich hier sein darf. Was? Wieso? Kennen wir uns? Ja, du hast damals Karten in die Briefkästen verteilt. Und ich habe so einen Kurs mitgemacht. Oder du hast Bücher verteilt oder was auch immer. Und dann werden wir erkennen, dass das Wort im Alten Testament zutrifft: Mein Wort kommt nicht leer zurück, sondern wird ausrichten, wofür ich es aussende. Dann wirst du merken, dein Einsatz für Gott war nicht vergeblich. Das Kennenlernen geht weiter, nämlich die Patriarchen, die Propheten und die Apostel, die wir von der Bibel so gut kennen. Jetzt können wir mit ihnen reden. Mit wem willst du reden? Willst du Daniel fragen, wie es in der Löwengrube war? Oder seine Freunde, wie es war, im Feuerofen zu sitzen? Ich werde Petrus interviewen. Ein paar Stunden oder Tage oder Wochen lang. Zeit ist genug vorhanden, weil ich ihn so sehr mag. Und dann kommen noch die Bewohner des Universums, die nicht in Sünde gefallen sind. Und wir werden große Sie werden große Augen beim Zuhören machen. Sag mal, Zahnschmerzen, was ist denn das? Wie fühlt sich das an? Und falls du das noch weißt, kannst du davon erzählen. Aber sie werden auch zu erzählen haben, nämlich wie sie vor der Bühne Erde gestanden sind und mit Gott und mit Jesus gebangt haben darum, dass wir uns für das Gute und gegen das Böse entscheiden. Der Höhepunkt aber dieser Familienzusammenführung wird das Kennenlernen desjenigen, dem unsere Liebe und Bewunderung gilt, nämlich Jesus. 1. Johannes 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Jesus sehen, wie er ist. Sehnst du dich danach? Lukas, du hast im Bibelgespräch erzählt, du wolltest so gerne Gott sehen. Jetzt bist du dran. Jetzt sind wir alle dran. Freut ihr euch auf diesen Augenblick? Ich habe darüber nachgedacht, wie könnte man das so ein bisschen verdeutlichen? Und ich habe eine Geschichte erfunden. Da ist ein Pärchen. Die haben sich durch eine Anzeige im Internet kennengelernt. Die tauschen E-Mails, Briefe, WhatsApp-Nachrichten und weiß es alles gibt. Die Sympathie ist gewachsen. Sie telefonieren auch miteinander. Aber weil sie im Ausland wohnt, haben sie sie noch nie leibhaftig gesehen. Nach Monaten des Wartens schreibt sie: Ich komme. Und da steht der junge Mann am Lüneburger Bahnhof Gleis 1. Und welche Gedanken wird sich das Mädchen in dem Zug machen? Wie sieht er wirklich aus? Wie bewegt er sich? Wie klingt seine Stimme in echt? Nur wenige Minuten und da wird sie ihren Freund sehen. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieses Mädchen im Zug fühlt? Ich glaube, dazu braucht man nicht unbedingt verliebt gewesen zu sein. Wie das Herz in ihrer Brust klopft, wie sie die letzten Minuten kaum aushalten kann. Liebe Geschwister, das Mädchen sind wir, die Braut Jesu. Wir stehen auf dem Bahnhof zur Ewigkeit. Der Uhrzeiger der Geschichte zeigt auf 12:05. Der Bräutigam kann in jeder Minute kommen. Kannst du es überhaupt aushalten? Wir haben seinen Brief mehrmals gelesen, die Bibel. Wir telefonieren täglich mit ihm. Selten hören wir akustisch eine Antwort zurück. Freust du dich darauf, ihn zu sehen, wie er ist? Wenn dich dieser Gedanke kalt lässt, dann ist vielleicht gut, dass du heute hier bist. Und da solltest du deine Beziehung zu deinem Herrn überprüfen. Ob es nur eine lehrmäßige Beziehung ist oder eine persönliche. Ich weiß, dass viele von euch sich auf diese Begegnung wie das Mädchen in meinem Vergleich freuen. Als ich noch im Bezirk war, sagte mir eine ältere Schwester: Lieber Bruder Dietz, ich möchte, dass du mich beerdigst, wenn ich sterbe. Und ich sage dir schon jetzt, worüber. Sie gab mir einen Beerdigungstext, den ich vorher nicht so bewusst gelesen hatte, nämlich Psalm 17, Vers 15. Und was steht da? Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Und jetzt kommt's. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Ich will satt werden, wenn ich erwache, an deinem Bilde. Aufwachen und Christus sehen. Wie der blinde Bartimäus. Was war das Erste, was er in seinem Leben sah? Das Gesicht Jesu, der ihn anlächelte. Ich will satt werden, ob wir uns jemals satt sehen werden, beim Anblick desjenigen, der uns so sehr geliebt hat, dass er für uns freiwillig ans Kreuz gegangen ist? Ich glaube nicht. So, das war der erste Punkt. Es geht weiter. Was ändert sich, wenn Jesus wiederkommt und danach? Fangen wir mit dem, was sich rein äußerlich ändern wird. Und da zitiere ich aus Jesaja 35, ihr könnt alles nachlesen. Jesaja 35, Vers 4 bis 6. Sage dem verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Und jetzt kommt's. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Das ist eine zweifache Prophezeiung. Die bezieht sich auf diese Erde, wenn die Juden Jesus Christus als Messias angenommen hätten, hat er aber eine endzeitliche Bedeutung, nämlich auf diesen Tag, wenn Jesus wiederkommt. Denn dass er Augen aufgetan hat und Ohren der Tauben aufgetan und Lahmen hat springen lassen und die Zunge der Stummen frohlocken ließ, das war in kleinem Format. Das war ein Vorgeschmack. Das war eine Anzahlung auf das, was jetzt geschieht. Könnt ihr ihn sehen? Den größten Schrotthaufen der Geschichte? Da liegen Rollstühle und Rentner-Porschen. Man nennt sie Rollatoren. Krücken und Hörgeräte, ich trage davon zwei, runter in den Schrotthaufen. Brillen und Gebisse. Und noch mehr ändert sich äußerlich. Keine Kopfschmerzen mehr. Ich habe nie Kopfschmerzen, fast nie. Aber ich kannte eine liebe Schwester, die hatte Kopfschmerzen Tag und Nacht. Ihr Leben lang. Was für eine Befreiung. Sie will sie nicht vermissen. Keinen Krebs und auch keine Angst davor, Krebs zu bekommen. Liebe Schwestern, keine Falten im Gesicht. Da könnt ihr alle eure Cremes und was es immer gibt, wegwerfen. Das heißt, wir haben sie nicht dabei. Paulus wieder, 1. Korinther 15. So wie wir jetzt dem irdischen Menschen Adam gleichen, so entsprechen wir eines Tages dem himmlischen Menschen Christus. Denn unser vergänglicher irdischer Körper muss in einen himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Und im Philipperbrief, er wird unseren schwachen, vergänglichen Körper verwandeln, sodass er genauso herrlich und unvergänglich wird wie der Körper, den er selber mit seiner Auferstehung seit seiner Auferstehung hat. Mit meinen Worten, nachdem wir uns mit dem Erbe Adams 80 oder 90 Jahre lang geplagt haben, werden wir uns der Vollkommenheit Jesu eine Ewigkeit lang erfreuen. Ich habe hier ein Zitat oder eine Anmerkung von Eggeweit. Die kürze ich. Sie schreibt unter anderem die Blätter der Bäume des Lebens, Bäume, ja, steht in der Offenbarung im Plural. Nicht Baum des Lebens, sondern Bäume, rechts und links des Flusses. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Heilung von Krankheit kann nicht gemeint sein, denn es gibt keine Krankheit mehr dort. Das kann nur bedeuten, die Früchte und die Blätter der Bäume des Lebens bewirken die völlige Wiederherstellung und Entfaltung aller Kräfte und Fähigkeiten der Erlösten. Das war, was sich äußerlich ändert. Und was ändert sich innerlich? Das ist noch befreiender. Durch die Verwandlung und nicht vorher werden wir sündlos. Kannst du mit diesem Begriff sündlos etwas anfangen? Was bedeutet das praktisch? Keine Neigung mehr zur Sünde, keine Versuchung mehr, keine sündigen Gedanken oder Gefühle, keinen Kampf mehr gegen zweideutige Motive, keinen Neid, keine Eifersucht. Ich vergleiche gerne die Sünde mit dem Gesetz der Schwerkraft. Wenn ich diesen Stift jetzt loslasse, kann er nichts dafür, der landet da unten. Würde die Schwerkraft jetzt ausgesetzt, was würde mit diesem Stift passieren? Der würde hier über eure Köpfe fliegen. Liebe Geschwister, wenn wir befreit von der Sünde sind, werden wir schweben wie die Vögel, weil uns nichts mehr nach unten zieht. Und als Garantie dafür, dass es keinen Sündenfall mehr geben wird, behält Jesus die Merkmale seiner Kreuzigung. Weil es keine Sünde mehr gibt, ist es auch aus mit den Folgen der Sünde. Offenbarung 21, Vers 4, dort steht weiter, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, geht's weiter, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Was gibt es also nicht mehr? Keine Gefängnisse, keine Krankenhäuser, keine Friedhöfe, keine Schlösser, keine Schlüssel mehr, keine Grenzen, keine Mauern. Keine Mauern aus Beton und keine Mauern in den Herzen. Denn die gibt es noch nach der sogenannten Wiedervereinigung. Und keine Sprachbarrieren. Lilly, du bist arbeitslos. Und alle, die hier mit übersetzen, auch, weil diese Sprachverwirrung letztlich auch eine Folge der Sünde ist. Da werden wir uns alle verstehen. Einige Spanier sagen, die Sprache des Himmels will Spanisch sein. Sind die eingebildet? Also Deutsch wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich keine unserer Sprachen, sondern eine neue, die wir nicht pauken brauchen, die wir nicht lernen brauchen, die wir einfach so sprechen können. Es wird keine Ungerechtigkeit geben. 2. Petrus 3, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wohnt heißt, zu Hause ist. Keine ungerechte Behandlung, keine Bevorzugung, keine zweierlei Massen, keine Bestechlichkeit, die Liste ist unendlich, keinen Krieg oder Streit, Frieden zwischen Menschen, keinen Kampf des Stärkeren gegen den Schwächeren, Friede zwischen Mensch und Natur, Wolf und Schaf weiden beieinander und der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Und keine Wohnungsnot mehr. Wir bekommen eine herrliche Wohnung von Jesus selbst für uns gemacht, bezugsfertig, überreicht. Und wer von euch gebaut hat, weiß, was das bedeutet. Bezugsfertig, überreicht. Die wichtigste Änderung aber ist Offenbarung 21, Vers 3. Indirekt hatten wir das in dem Bibelgespräch heute. Ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte, das Zelt, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Liebe Geschwister, die wichtigste Änderung, die Sehnsucht aller Zeiten geht in Erfüllung. Nichts mehr trennt uns von Gott. Wir haben ungetrübte Gemeinschaft mit unserem Schöpfer und Erlöser. Wir brauchen keine Kirchen, keine Kapellen mehr. Wir brauchen keine Mittler. Wir brauchen kein Gebet mehr. Denn wir wohnen Tür an Tür bei Jesus. Gott und ich, wir sind Nachbarn. Was für einen Gedanken. Haben wir eine Frage? Haben wir eine Sorge, wenn es sowas im Himmel gibt? Dann klopfen wir und reden mit Jesus darüber. Letzte Frage, die mich als Kind sehr beschäftigt hat. Was tun wir bloß die ganze Zeit dort? Eine Ewigkeit lang. Wird es nicht langweilig werden? Es gibt Menschen, die haben eine Vorstellung, wir schweben auf einer Wolke, spielen Harfe und singen Halleluja Tag und Nacht. Wer das glaubt, hat gar keine Fantasie. Ich mache hier gerne einen Vergleich. Das Leben hier ist so, als würden wir das Gymnasium besuchen. Die Ewigkeit verbringen wir in der Universität Gottes. Keine Angst, wer das Wort Schule nicht mehr hören kann. Keine Angst, es gelten ganz andere Lernkategorien als hier auf unseren Schulen. Erstens, als Unterrichtszeit verfügen wir über die ganze Zeit, über die ganze Ewigkeit. Als Klassenraum dient uns der ganze Kosmos. Wir werden interplanetarische Reisen ohne Weltraumfähre unternehmen. Was für ein Labyrinth für Experimente aller Art. Als Schülern steht uns unsere gesamte Gehirnkapazität zum Lernen und zu begreifen zur Verfügung. Darauf freue ich mich mit meinem schlechten Namens- und Personengedächtnis. Vielleicht hat mancher von euch schon im Laufe der Jahre gemerkt, wie schlecht mein Gedächtnis diesbezüglich ist, im Gegensatz zu dem von meiner Frau. Aber ich freue mich. Wenn ich eine Person kennenlerne, behalte ich ihren Namen für die ganze Ewigkeit. Ist das nicht toll? Und wir haben den besten Lehrer, den es jemals gegeben hat, dessen Unterricht schon hier auf Erden jung und alt fasziniert. Lehrer können Schüler manchmal begeistern. Vorher ist man durchgefallen, dann hast du einen besonderen Lehrer, vielleicht sogar einen Student, der dir Nachhilfeunterricht gibt, und dann hast du nur lauter Einser. So wichtig kann ein Lehrer sein. Und Jesus war ein Lehrer der Sorte, dass die Menschen, die Zuhörer, das Mittagessen vergessen haben und fasziniert waren von dem, was und wie er erzählte. Aber wir werden dort nicht nur Fakten hören, Geschichtsunterricht bekommen, sondern die Zusammenhänge und die Hintergründe. Die Fakten, das ist jeder, was sehen kann. Die Hintergründe sind das Röntgenbild der Geschichte. Wir kommen nämlich vom Glauben zum Schauen. 1. Korinther 13. Unser Wissen ist Stückwerk, Puzzleteil. Auch unser prophetisches Reden, auch meine Predigt hier ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel, damals ein geschliffenes Blech, ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Das heißt, wir bekommen Antwort auf alle unsere offenen Fragen. Auf Wissensfragen sowieso. Ihr könnt die Bibelschreiber befragen. Paulus, was soll denn das? Was hast du gemeint? Die Frau schweige in der Gemeinde. Nur ein Beispiel. Aber auch auf die existenziellen Fragen. Auf die Warum-Fragen. Herr, warum musste mein Vater so jung sterben? Oder jemand anderes, Herr, warum habe ich diese Lehrstelle damals nicht bekommen? Oder ein dritter, Herr, warum musste ich Single bleiben? Warum habe ich keinen Lebenspartner gefunden? Wir bekommen die Hintergründe des Handelns Gottes in der Geschichte und in unserem Leben gezeigt und erklärt. Rätsel lösen sich. Ihr kennt dieses Gedicht mit den Spuren im Sand, wo man nur eine Spur sieht. Herr, du wolltest mich immer begleiten. Ja, du siehst nur eine Spur, weil ich dich auf meiner Schulter getragen habe. Dann wird Jesus, so stelle ich mir vor, den Film unseres Lebens zurückspulen und dann erklären. Und ich vermute, am Ende dieser privaten Filmvorführung werde ich niederknien, werde Jesu Hand nehmen und sagen, Herr, ich danke dir. Besser hättest du es niemals machen können. Und wisst ihr, je tiefer wir Einblick in sein Wesen und in sein Wort bekommen und in seine Führung, desto mehr werden wir unseren Herrn bewundern und lieben. Und wir werden beginnen unterstrichen, wir werden beginnen, die Dimensionen, die Tiefe, die Höhe, die Länge und die Breite der Liebe Gottes zu begreifen. Ausschöpfen werden wir sie nie. Ich schließe mit einer Geschichte, die ich irgendwann gelesen habe, vor vielen Jahren. Es ist eine erdachte Geschichte. Sie bewegt mich jedes Mal. Jesus und Gabriel gehen durch die Straßen der himmlischen Stadt Jerusalem und unterhalten sich. Alles, was aus deiner Hand kommt, ist schön, sagt der Engel. Auch diese Häuser, die du für die Deinen vorbereitet hast, sind sehr schön. Ja, Gabriel, die Häuser sind schön, aber sie stehen leer. Ich denke, du wolltest deine Kinder schon längst geholt haben. Daraufhin sagt Jesus mit Tränen in den Augen, Gabriel, ob sie vielleicht gar nicht nach Hause wollen. Ob sie vielleicht gar nicht nach Hause wollen. Willst du nach Hause? Oder fühlst du dich hier schon zu Hause? Und wenn wir in Palästen wohnten und alle Bequemlichkeiten der Welt hätten, zu Hause sind wir hier nie. Ich bin als Ausländer und Gastarbeiterkind nach Deutschland gekommen. Aber ich muss euch heute mitteilen, wir alle, ausnahmslos, sind Fremdlinge, Ausländer auf Erden, denn unsere Heimat ist beim Herrn. Freust du dich auf das Zuhause, das Jesus für uns vorbereitet? Denkst du öfters daran? Träumst du davon? Hast du Reisefieber? Ich hoffe, dass diese Predigt dich ein wenig dazu angespornt hat, mehr darüber nachzudenken. Lass uns mit beiden Füßen auf der Erde leben, aber mit unserem Herzen im Himmel. Lass uns so leben, dass die Menschen, die uns näher kennen, merken, wir sind beim Kofferpacken. Denn Jesus kommt bald. Es geht bald nach Hause. Amen.